Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin.
Hast du wenigstens geübt schon mal?
Ja, 10 Wochen Pause, mal gucken, was passiert.
Ja, denk dran, links und rechts, das sind Ohren.
Ich störe eh nur beim Haarschneiden.
Sie surren wieder, die Rasierer. Endlich, meine Damen und Herren, guten Abend, ich begrüße Sie zum Nachtmagazin. Es waren elendlange, haarsträubende Monate, in denen Frisuren eher geklebt als geschnitten wurden. Und so wird der 1. März 2021 in die Geschichte eingehen als ein Tag, an dem wir endlich wieder so scheinen können, wie wir sein wollen. Und wir alle wissen, bei Haaren geht es nicht nur um Schönheit, es geht auch um Status und Statement. Aber zugegeben, wenn man es nüchtern vergleicht, beim Umgang mit der Pandemie steht immer noch mehr auf dem Spiel. So kam heute auch der Vorschlag einer neuen Impfstrategie. Es berichtet Markus Spieker.
Im Drei-Schicht-Betrieb von 6 Uhr morgens bis Mitternacht wird jetzt in diesem Leipziger Friseurgeschäft gearbeitet. Pflicht für alle Mitarbeiter, ein Corona-Schnelltest pro Woche. Das kostet den Betrieb 600 Euro pro Monat. Dafür ist die Freude bei der Kundschaft groß.
Ich war das letzte Mal am 18. November und ich komme normalerweise alle 4 bis 6 Wochen. Also da wissen Sie, wie froh ich bin.
Und trotzdem sind es ein bisschen gemischte Gefühle. Es weiß keiner, wie lange geht's. Steigen die Zahlen wieder oder auch nicht? Schaffen wir das mit unserem Hygienekonzept?
Fragen, die in Sachsen und auch in Bayern besonders drängend sind. Hier sind die Infektionszahlen hoch, vor allem an der Grenze zu Tschechien. Um die Zahlen zu senken, haben die Landesregierungen ein gemeinsames Konzept entwickelt. Es geht um effektive Grenzkontrollen, flächendeckende Tests. Die Ministerpräsidenten Kretschmer und Söder fordern aber auch eine neue Impfstrategie.
Spätestens April, also spätestens wenn der ganz große Anteil vom Impfstoff kommt, muss jede Dose Impfstoff verimpft werden, wo es nur geht. Und deswegen das System verändern, komplett über, also neben den Impfzentren, über die Ärzte, das heißt über Hausärzte, über Betriebsärzte.
Bisher haben deutschlandweit laut Robert-Koch-Institut 4,9% der Bevölkerung mindestens eine Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Für eine Herdenimmunität, schätzt die Bundesregierung, wäre eine Quote von mindestens 60% nötig. Geht es nach Bayern und Sachsen, soll es künftig Ausnahmen von der festgelegten Impfreihenfolge geben.
Beispielsweise jetzt in diesen Hotspots, in diesen Regionen mit einem ganz starken Infektionsgeschehen, mit dem Auftreten der britischen Mutation, brauchen wir andere Werkzeuge. Und das schnelle Impfen der Bevölkerung auch jenseits der 65 würde sehr viel helfen.
Schon ab 18 Jahren, so der Vorschlag, soll es Impfangebote für Menschen in Hotspots geben, wie dem sächsischen Vogtlandkreis. Dennoch durften heute auch hier in Plauen die Friseurgeschäfte öffnen. Allerdings nur für diejenigen, die einen höchstens 2 Tage alten Test vorweisen konnten. Entsprechend lang die Schlangen, nicht vor den Friseurläden, sondern vor den eigens dafür eingerichteten Gratistestzentren.
Testen und Impfen ist auch eine Frage der Gerechtigkeit. Und vielleicht erinnern Sie sich an George Orwell und die Tiere, die alle gleich sind. So lautet das wichtigste Prinzip in Die Farm der Tiere. Aber Orwells Tiere sind allzu menschlich. Am Ende genehmigen sich einige Privilegien und sind gleicher als gleich. Das erinnert an unsere Debatte um Impfdrängler, die auch in Nordrhein-Westfalen geführt wird und sich gerade an 2 Landespolitikern festmacht. Der eine hat Konsequenzen gezogen, der andere nicht.
Markus Wagner, 56 Jahre, Chef der AfD-Fraktion im Landtag. Seit Anfang Februar ist er geimpft. Seine Begründung, er sei Geschäftsführer eines Heims für psychisch Kranke. Ein Interview will er nicht geben, an den Sitzungen im Landtag nimmt er nicht teil. Stattdessen gibt er eine Erklärung auf Facebook ab.
Hauptsächlich habe ich mich deswegen impfen lassen, weil die Heimleitung mit der dringenden Bitte an mich herangetreten ist, das zu tun, um die Impfbereitschaft zu stärken. Und nach gründlicher Überlegung habe ich mich dazu entschlossen, das zu tun, um eine möglichst hohe Impfquote für unsere Einrichtung zu erreichen.
Außerdem habe er niemandem Impfstoff weggenommen, sagt er. Aber reicht das als Begründung?
Im Übrigen ist es ja auch in so einer Einrichtung klar, dass die sozialen Kontakte, das ist ja ein sehr familiärer Betrieb, die sozialen Kontakte untereinander zwischen Mitarbeitern und Bewohnern, unter Bewohnern stattfinden. Und es wäre lebensfremd, davon auszugehen, dass man das ausklammern muss.
Für viele Abgeordnete im NRW-Landtag keine überzeugende Erklärung. Für die meisten ist es ein No-Go, dass Politiker sich impfen lassen.
Für mich ist wichtig, dass wir wissen, dass wir als Politiker eine Vorbildfunktion haben. Und wenn Bürger uns ernst nehmen wollen, dann sollten wir dementsprechend auch leben. Und das gilt natürlich auch für alle anderen Berufe in unserer Gesellschaft. Und ich hoffe, dass die Beispiele, die jetzt negativ im Raum stehen, die Ausnahme bleiben und alle anderen hellwach machen, dass sie sich an die Regel zu halten haben.
Inzwischen spitzt sich der Fall Markus Wagner weiter zu. Nach Westpol-Recherchen wurde nicht nur der AfD-Mann selbst, sondern auch seine Schwiegermutter und sein 16-jähriger Sohn vorzeitig geimpft. Er ist Nachwuchskicker beim FC Bayern München, doch Wagner sagt, er würde immer wieder in den Einrichtungen mitarbeiten. Die Impfverordnung sagt dagegen, 16-Jährige sind erst ab Gruppe 4 für eine Impfung vorgesehen, also frühestens in einigen Monaten. Markus Wagner ist nicht der einzige Fall im NRW-Landtag. Auch der FDP-Mann Ralf Bombis ist bereits geimpft. Und das, obwohl er weder über 80 ist, noch zur stark gefährdeten Gruppe gehört. Auch er sieht sich im Recht, schließlich sei er Geschäftsführer von 3 Pflegeeinrichtungen.
Ich mache das nach den Vorgaben, die gemacht werden. Ich wäre ja sonst niemals jetzt schon an der Reihe gewesen, das ist mir völlig bewusst. Und mir ist auch bewusst, dass ich als Politiker da natürlich eine Abwägung treffen musste. Aber um Menschen zu schützen, um die Bewohner meiner Einrichtung zu schützen, war es, glaube ich, richtig.
In dieser Woche aber wird öffentlich nicht nur Bombis und seine Frau wurden geimpft. In einer persönlichen Erklärung schreibt er am Donnerstag:
Ich habe heute erfahren, dass aus den Impfresten der Impfung in meiner Pflegeeinrichtung weitere Personen geimpft wurden. Darunter waren auch Personen aus meinem engen persönlichen Umfeld.
Der 49-Jährige tritt mit sofortiger Wirkung von allen Parteiämtern zurück. Bei der nächsten Landtagswahl will er nicht mehr kandidieren. Gibt es im NRW-Landtag noch mehr Fälle? Westpol fragt in dieser Woche alle Abgeordneten, ob sie schon geimpft wurden. Ergebnis: Bei der FDP und der AfD wurde jeweils ein Abgeordneter geimpft. Die allermeisten aber haben bislang keine Impfung erhalten. Die Frage nicht beantwortet haben 2 Abgeordnete der CDU, 2 von der SPD, 1 von der FDP sowie 2 Fraktionslose. Markus Wagner und sein Landtagskollege Ralf Bombis. Beide haben den Spielraum in der Impfverordnung nicht nur für sich selbst genutzt, sondern auch für nahestehende Personen. Bombis hat die politischen Konsequenzen gezogen und auch Markus Wagner steht jetzt massiv unter Druck.
Und dieser Druck könnte auch noch wachsen, denn es gibt viele, die sehen im Impfdrängeln keine Lappalie, sondern einen unsolidarischen Regelverstoß, der fatale Folgen haben kann. Zum Beispiel für Menschen, die wirklich gefährdet sind. Immer lauter werden hohe Bußgelder gefordert. Aber wie so oft steckt der Teufel im Detail. Wenn man genauer hinschaut, finden sich auch Gegenargumente. Hier ist ein Pro und Contra mit Ingrid Bertram und Jens Eberl.
Landräte, Bürgermeister, Bischöfe. Es gibt immer mehr Fälle, in denen sich jemand vordrängelt, weil er oder sie Kontakte hat oder in einer Machtposition sitzt. Die Begründungen sind oft dreist. Währenddessen warten viele alte Menschen auf ihre Impfung. Jeder Tag warten kann ein Tag zu spät sein. Drängeln ist also nicht nur dreist, sondern auch lebensgefährlich. Deshalb muss es bestraft werden. Die von Union und SPD geforderten Strafen bis zu 25.000 Euro klingen erst einmal sehr hoch. Aber vielleicht ist das der einzige Weg, die Leute abzuschrecken.
Natürlich ärgere ich mich darüber, wenn ein Landrat oder Bischof mir nichts, dir nichts eine Impfung bekommt. Aber wie viele Fälle sind es tatsächlich, über die wir uns aufregen? Wenn eine Impfung vorgezogen wird, dann doch deswegen, weil sie am Ende des Tages weggeworfen würde. Denn ist ein Fläschchen Impfstoff geöffnet, muss es innerhalb von 6 Stunden verbraucht werden. Und aus einem Fläschchen können mindestens 5 Personen geimpft werden. Wenn also schon einer seinen Termin nicht wahrnimmt, wie schnell kann der Impfstoff gerecht verteilt werden? Wichtiger ist es doch, dass er verbraucht wird.
Klar, keine einzige Dosis des raren Impfstoffs darf verschwendet werden. Doch für überschüssigen Impfstoff muss es dann eben auch eindeutige, bundesweit geltende Regeln geben, ohne Schlupflöcher. Wenn es möglich ist, klare Impfkriterien zu schaffen, dann ist es auch möglich, ein verbindliches Verfahren mit offiziellen Wartelisten zu entwickeln. Von überschüssigen Impfdosen müssen auch die profitieren, die sie am dringendsten benötigen. Menschen, die warten, gibt es genug.
Aber die im richtigen Moment zu erreichen, ist nicht einfach. Allein die Terminvergabe war schon schwierig genug. Mit überschüssigen Dosen haben auch Menschen profitiert, die eigentlich nicht an der Reihe waren, aber zum Beispiel ehrenamtlich im Hospiz arbeiten oder jemanden zu Hause pflegen. Sind die jetzt auch Impfdrängler? Wie sollen wir da unterscheiden? Wenn wir jetzt haushohe Strafen einführen, dann geht bei den Impfhelfern die Angst um, womit sie sich strafbar machen. Das hilft nicht. Wir haben genug damit zu tun, den Impfstoff so schnell wie möglich zu verteilen. Jeder, der geimpft ist, schützt auch mich vor einer Ansteckung. Das ist das Wichtigste.
Bei diesem Foto muss ich mich jetzt entschuldigen, aber Haare waren schließlich unser Aufmacher. Und diese blonde Welle, da bin ich mir sicher, die kennen Sie. Sie gehört dem vormals mächtigsten Mann der Welt, Donald Trump, der gestern bei seinem ersten größeren öffentlichen Auftritt nach seinem Amtsende so etwas wie einen Neuanfang versuchte, als Republikaner. Denn, das hat er klar gemacht, er will keine eigene Partei gründen. Unterdies offen, ob er wieder kandidieren wird. Er hat auch ordentlich ausgeteilt. Gegen Demokraten, klar, aber auch gegen die Republikaner, die sich beim Impeachment gegen ihn gestellt haben. Get rid of them all. Werdet sie los, alle. So seine Worte.
So hopefully they'll get rid of her with the next election. Get rid of them all.
Jan Koch in Washington. Wie kam denn diese Drohung gegen eigene Parteimitglieder bei den Republikanern an?
Naja, das kommt jetzt ganz drauf an, in welches Lager man schaut. Im Trump-Lager, wovon ja dann bei der Konferenz am Wochenende einige dabei waren, da kam das natürlich gut an, da wurde gejubelt, da ist man überzeugt davon, da ist man überzeugt vor allem von ihm und ihm zu folgen. Und vor allem, wenn man auch mal auf die nächste Wahl guckt, im Herbst 2022, dann wird das vielleicht für einige sogar auch mit politischem Kalkül vielleicht sogar zusammenhängen, weil viele wollen sich ja die Tür offen halten, wollen die Chancen offen halten, weil sie ja nicht genau wissen, wie viel Einfluss wird Trump noch auf die kommende Wahlen, auf die kommende Zeit in der Republikanischen Partei haben. Jetzt gibt es aber auch diejenigen, die beim Impeachment-Verfahren, das war ja vor ein paar Wochen, gegen ihn, also für die Amtsenthebung gestimmt haben, aus der eigenen Partei. Gegen die hat ja Trump gewettert. Und die haben sich allerdings jetzt heute noch nicht geäußert. Da gab es jetzt nichts zu lesen oder nichts zu hören von denen.
Trump sieht sich also immer noch als die Nummer eins bei den Republikanern. Was spricht dafür, dass er es auch bleiben wird?
Naja, die Veranstaltung am Wochenende war schon mal eine riesengroße Machtdemonstration. Sein Einfluss wird wohl groß bleiben. Und da ist jetzt eben die Frage, ja, wenn man in den nächsten Monaten mal schaut, dann wird man irgendwann auch noch die Frage beantworten können, wie groß der Einfluss bleibt. Denn die Frage ist ja ganz ehrlich, wird es eine Trump-Partei oder bleibt die Republikanische Partei dann doch ja eher die Republikanische Partei, die sie mal war? Und letztendlich irgendwann muss sich auch die Partei die Frage stellen, wie geht man in Zukunft mit ihm um? Wie geht man in Wahlen? Geht man mit ihm in Wahlen, mit seiner Unterstützung oder eben ohne Trump?
Welche Rolle spielt diese Richtungssuche der Republikaner für die Politik des Präsidenten Joe Biden?
Naja, für Biden spielt das jetzt sowieso nicht in die Karten herein. Also seine große Mission ist ja eigentlich die, beide Pole Amerika zu vereinen. Und da wird jetzt aber die große Frage sein, wenn Trump weiterhin auf der Bühne bleibt, wenn Trump weiterhin auch immer wieder diese Falschbehauptungen äußern kann, die er ja am Wochenende geäußert hat, dass die Wahl gestohlen sei, dass er ja eigentlich der Gewinner gewesen sei von der letztjährigen Wahl, dann wird er auch weiterhin Unruhe stiften in der eigenen Partei, die sich dann vielleicht sogar auch mehr in Zukunft damit beschäftigen wird, erstmal mit Personalien, mit Interna als mit Sachthemen. Und das macht dann, ja, bringt dann weiterhin eher eben Unruhe in die Gesellschaft, als dass Biden mit seiner Mission voranschreiten kann, beide Pole irgendwie zu vereinen.
Jan Koch, vielen Dank nach Washington. Zurück nach Deutschland. Es wird schon nicht so schlimm werden, hoffte man bei der Berlinale 2020. Es war eine der letzten großen Kulturveranstaltungen vor dem Lockdown. Heute. Ein Jahr später startete die Berlinale in einer anderen Realität, als Festival ohne Festival. Die Orte wirken gespenstisch leer, keine Kinos, keine Zuschauer, keine Filme, zumindest für das normale Publikum. Nur Vertreter der Filmbranche und der Jury werden sich im Lauf dieser Woche alle Filmbeiträge anschauen und bewerten. Am Donnerstag und Freitag werden die Gewinner bekannt gegeben. Die Entscheidungen bei den 78. Golden Globes, die sind dagegen gefallen. Die Gala in Beverly Hills und New York war Corona-konform virtuell. Die Nominierten wurden in aller Welt zugeschaltet. Während die deutschen Hoffnungen leer ausgingen, war die Königshaus-Serie The Crown mit 4 Preisen der große Abräumer. Unter anderem wurde Josh O'Connor für seine Rolle als Prinz Charles und Emma Corrin als Prinzessin Diana ausgezeichnet. Gejubelt hat auch die Regisseurin Chloe Zhao. Sie gewann den Golden Globe gleich zweimal.
Nomadland!
Sie kann es nicht fassen. Chloe Zhao. Sie wird nicht nur zur besten Regisseurin gewählt, sie gewinnt mit ihrem Werk Nomadland auch in der Kategorie Bestes Drama. Ein Film über moderne Nomaden, die in ihrem Wohnwagen von Ort zu Ort ziehen, getrieben durch den Wunsch nach Freiheit.
Nein, ich bin nicht obdachlos, ich bin nur hauslos.
Die Verleihung der Golden Globes für die besten Filme und Serien. Dieses Jahr als riesige Promi-Videokonferenz. Die Nominierten, schick und glamourös, zugeschaltet aus ihren eigenen Wohnzimmern, mal mit Kindern oder der ganzen Familie. Emotionalster Moment, Chadwick Boseman, der an Darmkrebs gestorben war, wird als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet. Mein Mann hätte hier jetzt etwas Schönes gesagt, etwas Inspirierendes. Dass jeder etwas erreichen kann, an sich glauben soll. Großer Gewinner, Streaming-Anbieter Netflix. Allein 4 Globes für die 4. Staffel der Erfolgsserie The Crown über die britische Krone, den Beginn der Ehe von Prinz Charles und Prinzessin Diana.
Helena Zengel.
Leer hingegen geht Helena Zengel aus. Mit 12 Jahren ist die junge Deutsche als beste Nebendarstellerin nominiert für ihr Hollywood-Debüt neben Tom Hanks in Neues aus der Welt. Aber allein die Nominierung, für sie ein Gewinn.
Es war eine rasante Aufholjagd in einem Snowboardrennen zwischen 2 Generationen. Selina Jörg aus dem Allgäu, 33 Jahre, Sofia Nadirschina aus Russland, 17. Am Ende verteidigte die Ältere, die Erfahrenere ihren Weltmeistertitel im Parallelriesenslalom mit Routine und Risiko und hauchdünn mit 0,12 Sekunden Vorsprung. Als die Nationalhymne erklang, war die Athletin sichtlich bewegt.
Überwältigt von ihren Gefühlen. Selina Jörg gewinnt WM-Gold in Rogla, Slowenien. Vor 2 Jahren bereits Weltmeisterin, jetzt die Titelverteidigung.
Doppelweltmeisterin hört sich verrückt an und ich glaube, ich brauche auf jeden Fall nur ein paar Stunden, um zu glauben, dass ich jetzt echt wieder hier so eine Goldmedaille um den Hals hängen habe.
Es war ein schwerer Weg zu Gold. Selina Jörg im großen Finale um den WM-Titel gegen die Russin Sofia Nadirschina im roten Kurs. Die junge Russin Nadirschina ist die Überfliegerin der Saison und eine ganz starke Gegnerin für Jörg. Die 33-jährige Allgäuerin liegt bei der Zwischenzeit zurück, fast eine halbe Sekunde. Selina Jörg kennt Rogla, kennt den Hang, hier hat sie schon den Weltcup gewonnen. Angriff statt Aufgabe. Jörg wählt die radikale Linie. Auf den letzten Metern fängt Selina Jörg die Russin noch ab. Hauchzart, vor Nadirschina rast Selina Jörg zu Gold im Parallel-Riesenslalom und krönt sich zur ersten deutschen zweimaligen Weltmeisterin im Alpinborden.
Dieser Blick auf den Kölner Dom, da gibt das Wetter von morgen schon ziemlich gut wieder. Allerdings sollte man sich nicht zu sommerlich anziehen. Ein T-Shirt wird wohl nicht ganz reichen, wenn man sich an den Rhein oder ein anderes Gewässer setzt. Hier sind die Aussichten.
Die Hochnebelfelder im Norden und Osten breiten sich heute Nacht zum Teil auf die Mitte und den Süden aus und lösen sich am Tag stellenweise nur sehr zögernd auf. Abseits davon scheint aber die Sonne von einem wolkenlosen Himmel. Ganz im Norden werden nur einstellige Temperaturen erreicht, sonst 10 bis 17 Grad. Morgen Nacht im Bergischen Land und am Schwarzwald noch plus 4, an den Alpen minus 5 Grad.
Das war's im Nachtmagazin. Mein Kollege Ralf Baudach begrüßt Sie gegen 2:10 Uhr zur nächsten Tagesschau. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Tschüss.